Also, wir haben jetzt 2 Tage oder 3 Tage Zeit, zusammen über Familie und Ehe nachzudenken. Das ist für mich eine Freude, weil ich das Thema wichtig finde und weil es mir am Herzen liegt. Kurz zu meiner Person. Also, ich heiße Klaus Günschel, bin 1960 geboren, bin also 65. Bin seit 38 Jahren verheiratet mit meiner Frau Ute und ich habe euch ein relativ aktuelles Familienbild mitgebracht. Ja, wir haben 6 Kinder, 5 davon sind verheiratet, wir haben jetzt inzwischen 14 Enkel und wir haben die außerordentliche Freude, dass unsere Kinder alle gläubig sind. Von dem letzten weiß ich das erst seit einem Vierteljahr, der hat sich im November taufen lassen, hat sich wirklich bekehrt von Herzen. Das ist für uns eine große Freude und das war mir bis zu diesem Zeitpunkt eine große Sorge. Und heute Morgen bin ich zu Hause weggefahren und wenn ich am Sonntag wieder nach Hause komme, werde ich das erste Mal mit meiner Frau alleine leben nach 37 Jahren, weil an diesem Wochenende mein jüngster Sohn auszieht. Und ich habe heute Morgen wirklich geheult, weil es ist für mich, es ist einfach einschneidend. Also natürlich wusste ich, dass er mit 24 irgendwann geht und er darf auch gehen und er soll gehen und er soll jetzt selbst sein Bett machen. Alles ist in Ordnung. Aber da ich so ein Familienmensch bin und ich habe genau vor diesem Tag ganz viel Angst gehabt, was passiert, wenn das letzte Kind zu Hause das Haus verlässt. Nicht, dass meine Frau irgendwie langweilig ist oder öde, überhaupt nicht. Aber unter diesem Schatten verbringe ich jetzt das Wochenende bei euch. Wenn ich das Bild zeige, dann merkt ihr an den Gesichtern, dass Gott uns über die Maßen gesegnet hat. Also unsere drei ältesten Kinder machen zum Teil eine Arbeit von uns weiter. Der Daniel Verlag, den habe ich am Jahresende übergeben an den Frieder. Das ist der, der hier den Bart hat und seine Tochter hält. Die Johanna, die ist rechts, das ist unsere älteste Tochter. Und der Sebastian, der ist oben links, die haben beide die Arbeit auf dem Reiherhals übernommen. Was uns sehr glücklich macht, das machen sie seit 4 Jahren und sie machen das prächtig. Und wir finden das schön, dass Leidenschaften, die wir hatten als Eltern, als wir den Reiherhals gegründet haben oder auch den Verlag gegründet haben, dass unsere Kinder uns irgendwann verstehen konnten und dass sie sogar gesagt haben, wir machen eure Arbeit weiter. Mir ist klar, das ist ein Privileg und das ist Güte Gottes, überhaupt keine Frage. Und ich bin jetzt glücklich, dass ich nur noch durch die Gegend fliege und gehe noch einen Tag im Verlag arbeiten. Und ich habe noch keine Langeweile. Ich bin wirklich mit Herzblut hier, wenn es darum geht, etwas über Ehe und Familie zu sagen, weil ich den Eindruck habe, dass es wirklich ein angefochtenes Thema ist. Jetzt sind hier ein paar junge Pärchen dabei. Und mein Ziel ist es, wenn ich mich zu dem Thema äußere, dass ihr irgendwie am Sonntag alle noch ein bisschen glücklicher seid. Also, dass ihr merkt, ja, das Modell, was wir leben, ist nicht irgendwie christlich verbrämt, verstaubt. Wir sind irgendwo Hinterwäldler und ja. Das sind wir nämlich nicht. Also Milea, die kennt uns ein bisschen besser da hinten. Wir leben ja in so einer Gegend, die sehr entkirchlicht ist und entchristlicht ist. Und als wir als Familie mit 6 Kindern dahin gezogen sind, haben die Leute nicht gelacht. Also sie haben uns nicht ausgelacht, sondern sie sind zum Tag der offenen Tür gekommen und saßen da und ich habe sie gefragt, ob sie sich für den christlichen Glauben interessieren. Und meinten sie, nee, also mit Christentum haben wir nichts am Hut. Und dann habe ich sie gefragt, ja, warum sind sie denn jetzt zum Tag der offenen Tür gekommen? Und dann sagte die Frau, ja, wir haben gehört, hier ist eine Familie mit 6 Kindern gekommen. Das haben wir noch nie gesehen, das wollten wir uns mal angucken. Und dann kam ich mir so ein bisschen vor wie im Zoo, man hätte jetzt auch Eintritt nehmen können. Ja, ich sage, was wollen Sie denn sehen, was wollen Sie denn wissen? Ja, wir würden uns gerne die Frau dazu angucken. Ich sage, Ute, hier ist jemand, der will dich einfach sehen. Ja, das ist für meine Frau immer eine ganz große Freude. Und dann kamen wir ins Gespräch und die Leute, die bleiben nicht lange beim Vorwort, ja, sind die alle von einem Mann und ist ja ganz unglaublich und leben sie immer noch zusammen und Wie oft waren Sie in der Nervenheilanstalt? Ja, überhaupt nicht. Also wie geht das eigentlich? Und dann haben wir eine halbe Stunde gesprochen und dann merkte man aus den Leuten heraus, da ist eine Sehnsucht. Und die Sehnsucht, das haben sie zwar nicht laut gesagt, aber sie haben es leise gesagt, das würden wir auch gerne erleben. Und die Sehnsucht hat jeder, jede Frau zumindest, hat die Sehnsucht, eine Beziehung zu leben, die nicht nach einem halben Jahr zu Ende ist, die nicht irgendwo mit einem Narzissten endet, der sie ausgenommen hat wie eine Weihnachtsgans, sondern die wollen Erfüllung haben. Und mein ältester Sohn, der ging in die Schule und er saß natürlich neben seinem Schulkollegen und die haben sich vor Weihnachten unterhalten, was sie sich so wünschen. Ja, mein Sohn wünscht sich wieder 2 Kubikmeter Legosteine. Und sein Kumpel hat er den gefragt, was wünschst du dir? Und der hat gesagt, ich wünsche mir einen Vater, der ein Vierteljahr bleibt. Und dann sagt er, wie meinst du das? Und er sagte, meine Mutter, die hat immer Beziehungen, die gehen so 4 Wochen, 6 Wochen, dann hauen die wieder ab. Wenn mal einer ein Vierteljahr bleiben würde, das wäre so cool. Und dann kam der nach Hause und sagt, Papa, mir ist erst mal klar geworden, was ich eigentlich für ein Privileg habe, dass ich euch schon so lange kenne. Ja, ich sage, finde ich auch nett, dass wir uns schon länger kennen. Ja, und dass ich nach Hause komme und auch nach 12 Jahren immer noch dieselben Personen antreffe. Aber das ist, der Docht ist ihm erst aufgegangen, als er gemerkt hat, wie seine Schulkollegen leben. Und das ist normal. Das ist normal, dass eine Beziehung in der Uckermark, da wo ich herkomme, geht nicht länger als ein halbes Jahr. Vielleicht geht es 1 Jahr. Wenn es eine super Beziehung ist, dann geht es 2 Jahre. Aber dann ist Sense. Und dann triffst du Leute und wenn du sie ansprichst auf ihr Familienleben, auf ihr Eheleben, dann berührst du immer einen ganz wunden Punkt. So. Und deshalb ist es so gut, dass wir als Christen nicht so ängstlich unsere Ehen leben oder auch vielleicht ein bisschen neidisch sind, dass die anderen ständig ihre Ehepartner... Seid ihr 2 verheiratet, oder? Okay. Wie lange?
2 Jahre.
2 Jahre. Ja, ein bisschen noch die Mundwinkel hoch. Ja, genau.
Entschuldigung.
Es wird immer besser. Ja, das wird alles gelöscht. Sondern je älter ich werde, je länger ich verheiratet bin, bin ich immer mehr der Überzeugung, mit meinem christlichen Glauben, den ich seit 45 Jahren lebe, habe ich wirklich das Große losgezogen. Nicht nur in Bezug auf den Himmel und auf meine Zukunft, dass da alles geklärt ist und dass ich, wenn ich sterbe, dass ich in den Himmel gehe. Das ist so für mich das Sahnehäubchen auf meinem Glauben. Aber was meinen christlichen Glauben so anziehend macht und so viele Pluspunkte mir gibt, ist, dass alle Beziehungen, in denen ich leben darf, sind für mich erfüllende Beziehungen. Und das ist deshalb so, weil ich glaube, dass Gottes Regeln, und über die wollen wir heute mal nachdenken, vielleicht so ein Dreiviertelstündchen, weil Gottes Regeln wirklich gut sind. Also sind jetzt nicht so viele Jugendliche hier, aber doch, da hinten ist ein Jugendlicher, wunderbar, den hat's erwischt. Also als ich so 15 bist du, ja, oder? 14. Als ich so 14, 15 war, saß ich auch in der christlichen Gemeinde. Wir waren eine ziemlich strenge Gemeinde und also Disco war verboten, Fernsehen war verboten, Disco habe ich schon gesagt, ja. Theater war verboten. Und für mich war so als Jugendlicher, also zum Fußball durfte ich auch nicht gehen, Stadion, Carl Zeiss Jena war verboten. Und da hat sich für mich so der Eindruck verfestigt, ja, also du gehst jetzt mal besser in die Gemeinde, sonst gibt's Stress mit den Eltern, aber das ist nicht der Volltreffer. Also das Wesentliche ist verboten. Das hat sich dann geändert. Aber ich war eigentlich traurig, dass ich über diesen Weg, das Christentum eher negativ zu erleben, erst so einen Prozess durchmachen musste, bis ich erlebt habe, dass das Christentum nicht nur eigentlich, es ist zutiefst positiv. Und heute mit 65, mit so einer Mannschaft im Hintergrund, kann ich euch nur sagen, ich möchte mit keinem tauschen. Ich möchte mit keinem tauschen, der nicht gläubig ist. Ich war vor 5 Tagen auf der Leipziger Buchmesse. Ich habe schon dem Benjamin erzählt, wir haben so eine tolle Sache erlebt. Wir hatten 25 Jugendliche mit, die haben vor der Messe Gutscheine verteilt für ein neues Testament oder ein christliches Buch. Und Donnerstag und Freitag werden die Schulklassen über die Leipziger Buchmesse gepeitscht. Und dann standen die bei uns Schlange und haben darum gebeten, dass sie sich ihre Bibel abholen können. Und wir haben am Ende 26.000 Bibeln abgegeben. Und ich habe mich zwischendurch in den Arm gekniffen und habe gesagt, was ist hier eigentlich los? Also liebe Geschwister, es gibt noch Grund zur Hoffnung. Und es gibt Möglichkeiten, wo die Türen weit offen stehen. Und die Kinder und die Jugendlichen, die im Osten groß geworden sind, die sind mit 3 Generationen Atheisten groß geworden. Die haben wieder einen normalen, gesunden Hunger nach der Bibel. Und die freuen sich, dass jemand ihnen ein neues Testament in die Hand drückt. Ja, preist den Herrn. So, und da habe ich mir eine Stunde Zeit genommen und habe gedacht, jetzt gehst du mal über die Messe und guckst mal so bei den Spiegel-Bestsellern, was liest man denn heute so? Ja, also jetzt nicht christlich, sondern säkular. Mache ich beim Pieper Verlag und beim Penguin Verlag und ja, S. Fischer Verlag. Und überall haben sie ihre bestlaufenden Bücher stehen. Und dann sind mir 2 Bücher in die Hand gefallen. Das eine Buch war ein Buch, also säkulares Buch, unchristliches Buch, wo ein Kinderpsychologe sich seinen Frust von der Seele schreibt und er sagt, ihr dürft auf keinen Fall ein Handy einer Person geben, die noch nicht 16 ist. Das hätte es heute nicht kommen sollen. Das sagt nicht dein Papa, weil er in der christlichen Gemeinde sitzt, sondern das haben inzwischen die Kinderpsychologen gemerkt, weil der Anteil der Jugendlichen, die zum Psychiater gehen und die Depressionen haben und die Selbstmordgedanken haben, von 15% auf 35% gestiegen ist. Und das merken auch die Leute in den Kliniken und dann schlagen die Alarm und die sagen, das liegt im Wesentlichen am Handykonsum, weil das Handy dich terrorisiert. Du brauchst deine Likes und wenn du die Likes nicht hast, bist du kein richtiger Mensch. Das war das erste Buch. Und da habe ich in die Hände geklatscht und habe gesagt, ja, klasse, also den Jungen lade ich ein. Also das ist meine Botschaft, nur man müsste dann mal überlegen, wer verdient denn mit den Apps das ganze Geld? Und sollte man denen nicht mal auf die Finger hauen und sagen, Leute, ihr seid daran schuld, dass die jungen Leute sich von der Brücke stürzen. Das zweite Buch, und jetzt kommen wir langsam zum Thema, das zweite Buch war von einem Mann geschrieben, der, ich glaube, er war so um die 50 und er hat sein Liebesleben mal offengelegt. Und dieses Liebesleben war zum Kotzen. Es war jämmerlich. Er sagt, ich habe alle Dating-Plattformen durch, überall auf der Welt suche ich nach dem großen Wurf. Ich habe jetzt 13 Versuche gestartet, ich habe 13 Frauen wieder in die Wüste geschickt und wenn das so weitergeht, dann werde ich irgendwann alt dabei und dann gebe ich es auf. Und das ganze Buch triefte von Frust. Und da habe ich mir gedacht, die Adresse von dem Mann habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe gegoogelt, ich habe inzwischen seine E-Mail-Adresse. Und ich habe mir gedacht, der Junge muss ein Eheseminar besuchen. In der christlichen Gemeinde. Also ich könnte ihm zumindest ein Modell erzählen, wo ich seit 38 Jahren mit einer Frau zusammenlebe. Und wenn ich die am Sonntag wieder sehe, freue ich mich sogar. Also ich mache nicht gähn und sage, ja, kenne ich schon und war ohne auch ganz nett. Sondern ich freue mich, wenn ich am Sonntagabend wieder nach Hause komme. Nach 38 Jahren. Das ist Wahnsinn, oder? Und da würde der Mann sagen, der das Buch geschrieben hat, sowas gibt es überhaupt nicht. Und deswegen ist es so gut, dass wir wissen, in welcher Welt leben wir, was ist da draußen los, wie kaputt sind die ganzen Typen, die da rumrennen und wie könnt ihr auch nach 40 Jahren, also bin ich wahrscheinlich schon eine Etage höher, aber wie könnt ihr dann immer noch zusammenleben und irgendwie völlig verrückt sein und du kaufst immer noch jede Woche Blumen, also ja. So, oder du fängst irgendwann an. Aber du weißt, was Blumen sind. Ja. Ich sage dir, mit Blumen kannst du bei Frauen was anrichten, das kannst du mit deinem normalen Verstand nicht erklären. Jetzt würden wir gerne umschalten. Ach, ihr seid spitze. Ich möchte gerne mit euch einen Vers lesen aus Psalm 2. Und ich möchte heute mit euch viel Bibel lesen, weil ich das wichtig finde. Also Psalm 2 ist der Hammer. Also Psalm 1 und 2 sind die Einleitung zu den Psalmen. Psalm 1 beginnt mit glückselig, Psalm 2 endet mit glückselig. Das heißt also, wenn wir heute eine Anleitung brauchen zum Glücklichwerden, die da draußen jeder haben will in Balingen, das ist nicht anders wie in der Uckermark, dann kannst du ihm sagen, nimm die Bibel, lies die Bibel und zwar unter der Brille, Es ist eine Anleitung zum Glücklichwerden. Deswegen beginnt Psalm 1 mit glückselig und Psalm 2 endet mit glückselig. Der Unterschied zwischen Psalm 1 und 2 ist, Psalm 1 richtet sich persönlich an dich. Du heißt?
Josua.
Während sich Psalm 2 an die Völker wendet. Und das ist ein Beweis dafür, dass Gott sowohl den Einzelnen im Blick hat, als auch ganze Völker im Blick hat. Jetzt beschränken wir uns mal auf Psalm 2 und da steht, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, lacht der Herr, spottet ihrer. Das ist genau die Zeit, in der wir leben. Vor allen Dingen der Vers 2 hat es mir angetan. Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander. Und jetzt lest bitte mal richtig sorgfältig den Bibeltext. Es steht dort, sie ratschlagen gegen den Herrn. Gegen den Herrn. Und behaltet bitte das gegen den Herrn im Ohr und im Hirn, wenn wir jetzt zusammen weitermachen. Und zwar ein kleiner Einschub. Es gibt ein Zitat aus Jesaja 7, Vers 9, das lautet, wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr keinen Bestand haben. Ich habe einfach mal drunter geschrieben, das hat Gott gesagt. Luther übersetzt diesen Vers, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Und das ist eine generelle Aussage für alle Völker auf dieser Erde. Ein Volk, was nicht glaubt, wird keinen Bestand haben. Deswegen geht es im Moment mit Deutschland auch erdrutschartig den Berg runter, weil wir uns entschieden haben, gegen Gott zu ratschlagen. Es gibt einen Spähmann, ich glaube, der lebt nicht mehr, war einer der führenden säkularen Philosophen, der hat mal gesagt, wenn wir Gott wegnehmen, dann bricht das Denken zusammen. Das fand ich schon sehr interessant. Also wenn wir die Komponente Gott aus unserem Denken entfernen, dann können wir nicht richtig leben. Das ist zumindest mal bedenkenswert. Und jetzt kommen wir zu 1. Mose 1 und ich möchte mit euch 7 Stellen oder 7 Punkte durchnehmen aus 1. Mose 1, wo wir genau das erleben, dass wir heute in einer Zeit leben, dass wir gegen den Herrn ratschlagen. Jetzt habe ich seinen Namen hinten vergessen, der war so kompliziert hebräisch. Ja? Bist du die Mama daneben? Ja, Lea, ich grüße dich. Sag nochmal schnell deinen Namen.
Loai.
Loai. Haut das hin, ja? Ich möchte, dass du verstehst, dass die Bibel etwas zu sagen hat zu 2026. Nochmal, ich versetze mich sehr gerne in meine Zeit, wo ich so alt war wie du. Und da habe ich immer gedacht, die Gemeinde, die findet Sonntag statt und da sitzen auch Vögel und Leute, also nein, Menschen natürlich, aber die haben vielleicht nicht so den Durchblick und die wissen auch nicht so richtig, was da draußen läuft. Ja? Und ich bin immer mehr auf den Trichter gekommen, dass die Bibel ein so weises und so gesegnetes Buch ist, weil es Gott geschrieben hat, dass er weiß, was er schreibt und dass er auch Ahnung hat, was heute gerade läuft. Und deswegen sagt er, wir leben, Psalm 2, in einer Zeit, wo die Regierung leider auch von Deutschland sich zusammentut und sie sind nicht nur gottlos geworden, sondern sie tun etwas, um gegen Gott zu streiten. Also Gott gibt eine Regel und wir sagen, wir werden diese Regel ignorieren. Und das ist die Tragik unserer Zeit. Und deswegen wird der Abend vielleicht nicht so erbaulich für euch, aber ich halte ihn für nötig, bevor wir morgen dann mit den erbaulichen Dingen, den Männern und den Frauen weitermachen. Das erste Beispiel ist, dass wir in 1. Mose 1, Vers 1 finden, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das lehnen wir schon ungefähr 50 Jahre ab oder vielleicht 100 Jahre ab. Man hat die Evolutionstheorie erfunden, die wissenschaftlich eigentlich deutlich widerlegt ist. Aber trotzdem hält man daran fest, trotzdem wird jedes Kind diese Theorie in den Schulbüchern wiederfinden. Und damit streiten wir gegen Gott. Gott sagt in 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist eine klare Aussage. Und das ist ja auch jedes Mal wieder eine spannende Sache, wenn du Leute fragst, was sie für eine Weltanschauung haben. Gibt es das bei euch noch den Ausdruck, Weltanschauung? Ja. Weltanschauung bedeutet ja, jemand geht raus und er schaut die Welt an. Und wenn er die Welt anschaut, dann muss er sich fragen, was ist das eigentlich für eine Welt? Also wo kommt sie eigentlich her? Also viele von euch gucken frühs in den Spiegel. Und dann hat man so eine Frage, den Burschen kenne ich, ja, oder, aber wo komme ich eigentlich her? Und ich erzähle so gerne die Geschichte, das war mal vor vielen Jahren auf der Buchmesse, da haben wir Creatio, ein Buch von Alexander vom Stein, ausgestellt. Und dann kamen so zwei Typen deiner Preisklasse da, nochmal, dein Name? Ich weiß, es regt dich auf, aber da ist deine Mutter dran schuld. Loai. Die kamen an den Stand und die sagten so von Weitem, die sahen da Creatio und da haben die gesagt, ey, da sagte der eine zum anderen, das sind die durchgeknallten Typen von den Kreationisten. Na, ich hatte noch ganz gutes Gehör, bin hinterhergerannt, ich sage, ihr kommt alle beide mal zu mir, ihr kriegt hier einen Kuli, einen Kaffee, Gummibärchen, was wollt ihr noch? Ey, Alter, was ist denn? Ich sage, wieso hast du jetzt gesagt, ich bin durchgeknallt? Naja, ey, überleg doch mal, Alter, glaubst an Gott? Dass der da in 6 Tagen alles hingestellt hat, ist ein bisschen schräg, oder? Ja, ich sag, mit schräg kann ich leben. Und dann haben wir eine Weile erzählt und dann habe ich gemerkt, dass die gut drauf waren. Und dann sage ich zu dem einen Jungen, ich sage, sag mir bitte, wer du bist. Du hast die Wahl zwischen eine sinnlose Anhäufung von Molekülen oder Geschöpf Gottes. Und dann werde ich sein Gesicht nie vergessen. Er grinste mich eine Weile an. Dann sagt er, Alter, gibt's noch eine dritte Variante? Ich sage, nein, du musst dich zwischen eins von den beiden entscheiden. Naja, sagt er, das mache ich dann wie bei Wer wird Millionär nach dem Ausschlussprinzip. Also Geschöpf Gottes bin ich nicht. Na, ich sage, dann möchte ich dir mein herzliches Beileid aussprechen. Dann bist du eine sinnlose Anhäufung von Molekülen, entstanden durch Zufall und Zeit. Und du rennst jetzt hier rum, 80 Jahre, verbrauchst unseren kostbaren Sauerstoff und wirst irgendwann sterben. Deine Geburt war sinnlos, dein Leben war sinnlos, dein Tod war sinnlos. Und ich kann nur sagen, so wie du lebst, möchte ich nicht leben. Keine Sekunde. Ja, aber das war mir nicht klar, dass das ja so ein Gegensatz ist. Ja, ich sage, können wir nicht wenigstens Frieden schließen? Ich bin nicht durchgeknallt. Und du bleibst weiter sinnlos. Naja, so wollen wir auch nicht auseinandergehen. Ich sage dann auf die Knie und bekehre dich. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich bin der Überzeugung, dass er mit 15 Jahren noch nie in seinem Leben darüber nachgedacht hat, wer er eigentlich ist. Warum er sehen kann. Also kennt ihr ein bisschen Alexander vom Stein? Ich habe noch ein paar Bücher von ihm mit, die müsst ihr dann alle noch kaufen. Der hat mal bei uns einen Vortrag über das Auge gehalten. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, oder? Was das Auge für ein Wunderwerk ist, dass ja gar nicht das Bild in meinem Auge entsteht, sondern dass da irgendwelche Zäpfchen sind und die kriegen irgendwelche Informationen und dann geht das alles ins Hirn und im Hirn entsteht ein Auge. Deswegen sagt er, wenn du blind geboren bist und du bist 18 Jahre und man setzt dir ein völlig funktionierendes Auge ein, kannst du trotzdem nicht sehen, weil dein Gehirn es nicht gelernt hat. War dir das klar da hinten? Das ist doch der Hammer. Das heißt, Johannes 11, der Blindgeborene, der plötzlich sieht, da ist nicht nur das Auge geheilt worden, sondern da ist die gesamte Informationsverarbeitung im Sehteil des Hirns in einem Schlag in Funktion gesetzt worden. Aber wir haben jetzt nicht so viel Zeit und ihr wollt noch Abendbrot essen, also... Das zweite, Vers 26, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Das gibt dem Menschen eine Würde und die hat man zum Glück nach dem Zweiten Weltkrieg in unser Grundgesetz verankert, dass wir in Würde, dass der Mensch eine Würde besitzt und dass wir in Verantwortung vor Gott und den Menschen leben wollen. Steht noch drinne. Ja, also noch steht es drinne. Wir leben in Verantwortung vor Gott. Auch das lehnen wir heute ab. Dritter Punkt. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Ein eindeutiger Befehl, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Menschen und einem Tier. Und der Mensch bekommt die Aufforderung, über das Tier zu herrschen. Ja, nach 1. Mose 9 darf er es sogar essen. Wir in der Uckermark werden gerade durch den Wolf beherrscht. Und wir werden durch viele Tiere beherrscht. Und wir herrschen nicht mehr über die Tiere, sondern wir haben diese Waage, die Gott eindeutig festgelegt hat, auf den Kopf gestellt. Wir haben die Herrschaft aufgegeben und ordnen uns der Natur unter. So nett, wie ich Wale finde. Aber das Theater der letzten 4 Tage um den Wal, der in der Lübecker Bucht gestrandet ist, regt mich deshalb auf, weil man einen unglaublichen Aufwand betreibt, um einen Wal zu retten, während in Deutschland alle 5 Minuten ein Kind in den Bauch seiner Mutter getötet wird. Das ist ein Widersinn, oder? Und dann haben wir vergessen, dass wir unterscheiden müssen zwischen einem Tier und einem Menschen. Nächster Punkt. Mann und Frau schuf er sie. Insgesamt 18.000 Euro muss der Bundesligist Bayer Leverkusen wegen diskriminierenden, unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger zahlen. Fans hatten im vergangenen November beim Spiel gegen Werder Bremen einen Banner mit der Aufschrift "Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur 2 Geschlechter" hochgehalten. Das ist gefährlich. Das kostet heute 18.000 Euro. Und Benjamin hat schon gesagt, dass wir natürlich, wenn wir biblische Texte lesen, provozieren. Und spätestens an dem Punkt provozieren wir die Öffentlichkeit extrem, wenn du laut und deutlich sagst, dass es nur 2 Geschlechter gibt. Wir wissen, dass es 2 Geschlechter gibt. Und die hat Gott festgelegt. Und genau deshalb steht es hier. Mann und Frau schuf er sie. Und dass wir vor einigen Jahren durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein 3. Geschlecht eingeführt haben, ist genau das, was Psalm 2 sagt, dass wir gegen Gott auftreten. Denn die Vergabe des Geschlechtes steht nicht in unserer Macht. Es gibt also Dinge, die hat Gott sich vorbehalten. Hast du dir schon mal gewünscht, eine Frau zu sein, oder? Noch nicht, ne? Schön. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber heute wird, ich weiß nicht, ob jedes Mädchen in der Schule oder jedes zweite Mädchen angesprochen, wenn es in die Pubertät kommt und da spielen bei den Mädchen schon mal die Hormone verrückt, dann kommt irgendwann die Frage, dass die Lehrerin zu dir sagt, ja, du, also denk einfach mal über eine Geschlechtsumwandlung nach. Und ich möchte allen jungen Leuten sagen, die hier sind und die irgendwie mit dem Gedanken spielen, eine Geschlechtsumwandlung vornehmen zu lassen, ich habe für dich die traurige Botschaft, dass es nicht geht. Denn wenn du dein Geschlecht ändern willst, müsste man jede Zelle deines Körpers ändern. Und was wir anrichten bei jungen Leuten, indem wir das Selbstbestimmungsgesetz vor 2 Jahren verabschiedet haben in Deutschland, ist ein unermessliches Verbrechen an den jungen Leuten. Es gibt inzwischen ganz viele Spezialkliniken, vor allen Dingen in Holland, die Rückwärtsoperationen inzwischen wieder durchführen, weil ein Mensch psychisch zerstört wird, wenn ich ihm einrede, lange genug, dass er im falschen Körper steckt. Jetzt glaube ich, dass das nicht jetzt euer primäres Problem ist. Aber wir merken daran, wie sehr das, was heute passiert, in der Welt da draußen mit der Bibel zu tun hat. Also einer kann nur Recht haben. Wenn Gott sagt, ich habe diese Spezies Mensch nur in 2 Varianten geschaffen, dann hat Gott entweder Recht oder er hat nicht Recht. Wenn wir amtlich beschließen, dass wir ein 3. Geschlecht einführen und die Leute, die damals in Karlsruhe geklagt haben, mit denen habe ich mich ein bisschen befasst, die kommen aus Berlin natürlich, die hatten eigentlich vor, eine Klage einzubringen, oder das ist immer noch ihr Ziel, um am Ende 400 Geschlechter in Deutschland festzuschreiben. Das ist eine Aussage, die kann ich nur mit Humor ertragen, wirklich. Anders kann ich es nicht ertragen. Aber es zeigt auch, was für eine gefährliche Entwicklung wir als Land nehmen, wenn wir gegen den Herrn auftreten. Versteht ihr das? Das ist keine Marotte, das sind keine Verrückten, das sind auch keine linken Vögel, sondern da steckt System dahinter. Und das System ist das, dass sie sagen, wir wollen etwas gegen Gott tun. Und warum heißt dieses Gesetz Selbstbestimmungsgesetz? Also da muss ich einfach mal einen kleinen Ausflug machen. Ihr könnt noch 10 Minuten, ja? Einen kleinen Ausflug machen nach 1. Mose 2, Vers 15. Da steht, dass Gott den Menschen nimmt, setzt ihn in den Garten, um ihn zu bebauen. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Also diese Geschichte ist sehr gut zu verstehen. Also es gibt im Garten Eden unzählige Bäume. In der Mitte des Gartens steht der Baum des Lebens. Und zwar nur der Baum des Lebens. Und dann gibt es irgendwo den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und jetzt sagt Gott, pass auf. Das ist auch das, wie Gott mit Menschen umgeht. Also stell dir mal vor, ihr habt einen Garten hier wahrscheinlich. Ja? Also ich habe jetzt seit 5 Jahren einen Garten, natürlich Bäume gepflanzt und ich laufe da immer rum und freue mich dran. Und Gott macht einen Riesengarten und er knallt den voller Bäume. Und dann sagt er zu den Menschen, ihr könnt da lang gehen. Das sind wahrscheinlich 2000 Bäume. Und ihr könnt, also fühl dich wohl, genieß die Birnen und die Äpfel und die Sauerkirschen und mach Marmelade und kannst du alles machen. Es gibt einen Baum und der Baum steht dafür, dass ich in dem Garten bestimme. Okay, hast du verstanden? Und von dem Baum darfst du nicht essen. Und wenn du von dem Baum isst, wirst du sterben. Und das ist keine Geschichte von irgendeinem Märchen, sondern die hat wirklich stattgefunden. Und der Mensch, das wisst ihr alle, hat sich entschlossen, von dem Baum zu essen. Aber bitte speichert nochmal ab, was der Baum eigentlich bedeutet. Der Baum bedeutet, dass Gott sagt, ich bin Gott und du bist der Mensch. Ich bin dein Schöpfer und ich habe dich in den Garten gesetzt. Und du musst damit leben, dass ich deine Autorität bin. Ich habe in dem Garten zu sagen. Und als Zeichen dafür, dass ich Gott bin und dass du dich als Mensch mir unterordnen musst, dafür setze ich den Baum dorthin. Hast du das kapiert? Und wenn du von dem Baum isst, wirst du sterben. Und das Interessante ist ja, dass es in jeder Stadt in Deutschland Friedhöfe gibt. Also wir sterben ja alle. Und jeder deutsche Philosoph, der einigermaßen noch durchblutet ist, der sagt, der Tod ist ein singuläres Ereignis, was nicht zu unserem Menschsein passt. Und das ist unbedingt so. Ich habe jetzt vor 8 Wochen am Sterbebett meines Schwiegervaters gesessen. Und er ist eine Woche lang so langsam gestorben. Und ich sitze daneben als Christ und ich sage, Gott, hättest du das nicht irgendwie anders machen können? Ich weiß, dass mein Schwiegervater im Himmel ist. Ich weiß, ich werde ihn wiedersehen. Und trotzdem ist der Tod so etwas Einschneidendes wie eine Geburt. Also wo ich das erste Mal als Mann bei einer Geburt dabei war, meines ältesten Sohnes, da war mir sofort klar, da ist was schiefgegangen. Also alles funktioniert gut in der Schöpfung, also bis auf Zähne kriegen und Zähne ziehen. Aber bei einer Geburt habe ich gedacht, also dass meine Frau mich so quälen muss. Also habe ich mit Gott nochmal drüber gesprochen. Und da hat Gott gesagt, ja, das hat mit dem Sündenfall zu tun. Also wir haben Folgen des Sündenfalls. Und das sind immer Dinge, wo wir merken, da ist in einer guten Schöpfung etwas kaputt gegangen. Also jetzt keine Angst vor den ersten 10 Geburten, aber es ist nicht schön. Ja, vor allen Dingen für Männer. Also nein. Also die machen da richtig was durch. Also, Gott sagt, ich bestimme. Und was macht Deutschland vor 1,5 Jahren? Der Deutsche Bundestag setzt sich zusammen und er sagt, wir machen ein Selbstbestimmungsgesetz. Weißt du, was das bedeutet? Eigentlich, wir wiederholen den Sündenfall. Nichts anderes. Und wir greifen Gott an. Wir sagen zu Gott, diese Regel, die du damals gemacht hast im Garten Eden mit deinem komischen Baum, und da haben damals Adam und Eva von gegessen. Okay, die sind gestorben. Tatsächlich, das können wir nicht leugnen. So wie wir heute alle sterben. Aber wir ziehen das Ding nochmal durch. Und wir lehnen uns auf gegen Gott und wir sagen zu Gott, dass du bestimmen willst, was wir sind, das lehnen wir ab. Und dafür machen wir ein Selbstbestimmungsgesetz. Und einmal im Jahr kannst du zu deinem Einwohnermeldeamt gehen. Und da kannst du sagen, ich bin Mann oder Frau oder Mann. In der Uckermark darfst du sogar sagen, du bist Fuchs. Und da muss die Lehrerin draußen einen Fressnapf für dich hinstellen in den Flur, damit du essen kannst und fressen kannst. Wir sind vor keiner Dummheit mehr, gefeit. So ist es. Gegen den Herrn. Next point. Seid fruchtbar und mehret euch. Zitat einer Dame, Quelle Spiegel. Meiner Meinung nach verschlimmern Menschen, die Kinder bekommen, diesen Zustand. Jeder Einzelne. Eltern lassen ihren Kinderwunsch größer werden als ihr Mitgefühl für die Welt und ihre Bewohner. Und auch größer als ihre Sorgen um die Zukunft. Und genau das ist für mich Egoismus. Eine US-amerikanische Familie, die auf ein Kind verzichtet, spart genau so viel Emissionen wie 684 Teenager, die nicht rauchen. Nein, nein, die für den Rest ihres Lebens strikt recyceln, schreiben die Wissenschaftler Zed Wines und Kimberly Nicholas im Fachblatt Environmental Research Letters. Diese Zitate kannst du zu Tausenden finden. Und was sagt Gott in 1. Mose 1? Seid fruchtbar und mehret euch. Und wir müssen uns keine Gedanken machen, wo unsere Kinder die Luft herkriegen und das Essen herkriegen. Nein, wir müssen uns keine Gedanken machen, solange Gott da ist und Gott die Verantwortung übernommen hat, dass er für unsere Kinder sorgen wird, dann können wir ganz getrost darauf vertrauen. Und deswegen freue ich mich, dass es hier Kinder gibt und ich freue mich, wenn es noch immer mehr Kinder gibt. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass die Kinder euren Lebensstandard degradieren und euch zwei Kreuzfahrten wegnehmen. Also ihr habt gesehen, dass ich 6 Kinder habe, ja? Also wenn die richtig groß sind und nicht mehr riechen und so, das ist eine richtig schöne Zeit. Also und je größer sie werden, desto mehr Segen bekomme ich von meinen Kindern. Und dann sage ich mir, schade, dass es nicht 12 waren, ja? Sondern nur 6. Kinder sind ein Segen. Punkt. Sie machen Arbeit. Keine Frage. Guckst du sorgenvoll? Nein. Ja, es ist so. Aber Gott gibt uns Kinder, um uns durch diese Kinder zu segnen und reich zu machen. Das müssen wir irgendwie verstehen. Und ich genieße das heute. Ich genieße das, mit ihnen zu reden, auch auf sie zu hören. Einfach mal bitte erzählt, wie es euch geht. Wie nehmt ihr die Welt wahr, in der wir leben? Manchmal sitzen wir einfach nur zusammen und machen so ein familiäres Brainstorming. Das ist einfach ein Genuss, oder? Ja, ich meine, die sind 30 Jahre jünger. Die gucken sich doch die Welt anders an als ich, alter Daddy. Und dann sagen die mir auch, wo meine Macken sind, die natürlich nicht wirklich da sind. Also, wir haben so eine Kinderfeindlichkeit in Deutschland. Und bitte übertragt das nicht in eure Köpfe. Saugt das nicht auf, sondern guckt euch den Burschen an, wenn der abends im Bett liegt und schläft und alles ist gut und geht einfach mal auf die Knie und sagt, Herr, danke, dass wir ihn haben. Als wir 5 Kinder hatten, dann wurde meine Frau mit dem 6. Kind schwanger und ich habe manchmal wirklich irrationale Sachen im Kopf. Jedenfalls habe ich immer gedacht, jetzt haben wir 5 gesunde Kinder. Das 6. Kind wird bestimmt behindert. Da habe ich meiner Frau natürlich erzählt. Da sagt die Frau, hast du noch irgendwie eine mutmachende Nachricht für mich? Also meine Frau hat es mit mir auch nicht so leicht. Ich habe einfach durchgerechnet, ja. Ja. Und dann wurde Walter geboren. Der Jüngste heißt Walter. Er hat auch so einen Namen gekriegt, wo er so richtig happy ist. Und er war gesund. Er war einfach gesund zum Quadrat. Und dann habe ich meine 5 Kinder geschnappt, bin in die Klinik gefahren. Das war damals noch so, da mussten die Kinderchen noch eine Woche in der Klinik bleiben. Und sie durften ihr jüngstes Brüderchen angucken. Ich sage, hier, blond, so wie Papa. Ja, ist weg. Und dann sagt mein 2. Sohn zu mir und lehnt sich über das Kinderbett. Und Papa, welches Instrument muss der lernen? Und da habe ich so gelacht. Ja. Mit schmerzverzerrtem Gesicht. Welches Instrument? Er musste Klavier lernen, aber er spielt es heute nicht mehr. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ich habe vor einigen Monaten einen Jugendtag gemacht und dann haben mich die Jugendlichen abends in der Fragerunde gefragt, ob ich nicht was sagen könnte zu Transhumanismus. Das ist heute in der Schule Thema. Und manchmal muss man sich ja weiterbilden. Was ist Transhumanismus? Transhumanismus ist ganz platt gesagt die Idee, dass wenn man sagt, wir unterliegen einem evolutionären Prozess, also wir entwickeln uns immer weiter, dann vertritt Transhumanismus die These, dass wir als Menschen noch nicht ganz fertig sind, sondern wir haben noch im Wesentlichen zwei Probleme, die müssen wir noch lösen. Und wenn wir die gelöst haben, dann ist der Mensch richtig fertig. Die Ideen kommen aus der Schweiz wieder, Davos, da schließt er mal nicht rühmlich ab, und dem WEF. Und dann fragt mich ein Jugendlicher, Klaus, sagt die Bibel eigentlich was dazu? Und sowas finde ich cool. Also wenn die sagen, Klaus, alles, was wir in der Welt so an Problemchen haben, da muss doch die Bibel irgendwas zu sagen. Und da stand ich auf dem Schlauch und habe ihm gesagt, du, im Moment weiß ich nicht so richtig, was ich da sagen soll, aber gib mir mal Zeit. Und dann war ich abends zu Hause und plötzlich macht das Klick. Ich dachte, ja, natürlich, bitte lest mit mir 1. Mose 1, Vers 31. Wir bewegen uns immer noch im ersten Kapitel der Bibel. Da steht, und es ward also, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und dieser Vers widerlegt die Idee des Transhumanismus. Als Gott den Menschen gemacht hat, war nichts zu meckern. Benjamin, da sind ja auch keine Haare ausgefallen und keine Zähne. Da waren wir einfach perfekt. Wir hätten ewig leben können. Wir wären durch den Obstgarten gegangen. Wir hätten, gut, damals haben sie noch kein Wildschwein geschossen, aber das kam ja dann später. Wildschwein. Genau. Da ist noch einer wach. Hervorragend. Und ich kann das irgendwie sehr gut verstehen. Also ich habe einen Schwager, mit dem habe ich früher immer zusammen gemalert. Ich komme aus einer Familie, die war sehr effizienzbesessen. Also malern und dann letzte Tapeterrolle dran und dann zusammenpacken ins Bett. Mein Schwager, der kam aus dem Vogtland, das war so ein Genießertyp. Der hat dann mit mir gemalert und dann waren wir fertig. Ich sage, komm, zusammenpacken, Kleber weg. Alles weg. Nee, sagt er. Klaus, zwei Stühle, wir setzen uns jetzt hier hin. Ich sage, Junge, es ist 21 Uhr. Ja, aber willst du dich jetzt hier hinsetzen? Na, er sagt, ich will mein Werk genießen. Oh, ich sage, bitte, wie lange dauert das? Und dann saßen wir da und haben unser Werk genossen. Aber das hat mich irgendwie geheilt, weil ich dachte, das macht Gott doch auch, oder? Er hat 6 Tage tapeziert. Also er hat 6 Tage gearbeitet. Die Tiere und den Menschen. Und dann kommt der 7. Tag, das ist Ruhe. Und dann guckt er sich das alles an. Und dann freut er sich. Und dann sagt er, hervorragend. Siehe, es war sehr gut, dass der Mensch krank wird. Das ist nämlich das eine Problem, was der WEF noch lösen will. Und dass der Mensch stirbt. Das kam durch den Sündenfall. Das wissen wir ganz genau. Aber das darf uns nie die Tatsache verdunkeln, dass als Gott den Menschen geschaffen hat, war er perfekt. Und wenn Gott etwas tut, dann tut er das perfekt. Und deswegen ist es sinnlos, sich diesen Ideen zu widmen und Transhumanismus den Schülern zu lehren und ihnen irgendwie zu sagen, also irgendwann sind wir perfekt. Ja? Irgendwann hast du einen Ersatzteilkatalog und dann also künstliche Hüfte und Knie, das geht heute schon, aber irgendwo ist eine Grenze. Wir sterben trotzdem, trotz Herzklappe und künstlichen Knie. Wir kriegen das nicht hin. Und den Tod haben wir auch nicht hingekriegt. Und auch da ist die Schweiz Vorreiter. Ihr kennt Kryokonservierung. Du kannst dir heute bei einer Firma einen Vertrag abschließen, die bringen dich um, frieren dich ein, lagern dich in der Schweiz und versprechen dir, wenn wir das Problem mit dem Tod gelöst haben, dann tauen wir dich wieder auf. Und jetzt lacht ihr darüber, diese Firma hat im Moment keine freien Kühlzellen. Es gibt unsinnige Leute, die zahlen einfach mal eine halbe Mille, um sich einfrieren zu lassen, um dann zu denken, ja, wir lösen ja irgendwann das Problem mit dem Tod. Da kann ich nur sagen, werd Christ. Werd einfach Christ, das Problem mit dem Tod ist gelöst. Ohne Einfrieren. Und die Sicherheiten, dass das funktioniert, sind wesentlich größer. Und damit kommen wir zum Ende. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhangen, sie werden ein Fleisch sein. Diese Institution Ehe haben wir angegriffen 2017 und wir erleben heute schon die fatalen Folgen, dass wir den Grundbaustein unserer Gesellschaft zerstört haben. Ich mache gerne das Beispiel mit Legosteinen. Dein Sohn hat schon Legosteine, oder? Ja? Wer spielt mehr, du oder dein Sohn? Du, klar. So, mein Sohn, der hat bei seinen Kindern die immer Weihnachten ins Bett geschickt, damit er noch die Sachen aufbauen konnte. Ja, stell dir vor, du nimmst die Legosteine, tust sie in den Backofen, 200 Grad, 2 Stunden, lässt sie da köcheln, dann hängen die irgendwann ganz traurig runter, dann lässt sie abkühlen, gibst sie deinen Kindern und sagst, kannst weiterspielen. Dein Sohn heißt? Matteo. Dann kommt Matteo an und sagt, Papa, es geht nicht mehr, ich kann sie nicht mehr aufeinander stecken. Und so ist das, wenn wir Ehe für alle einführen. Gott hat uns als Gesellschaft einen Grundbaustein gegeben. Und Gott hat festgelegt, dass wir Männer und Frauen sind. Und dann hat Gott noch festgelegt, wie Männer und Frauen zusammenleben sollen. Nämlich, ein Mann soll nur eine Frau nehmen und man soll zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Und wenn wir diesen Grundbaustein aufgeben, dann werden wir sehr, sehr viel Elend erleben und wir werden sehr viel Geld ausgeben müssen, weil unsere Gesellschaft nicht mehr funktioniert. Also wir haben bei uns Kontakt mit dem Jugendamt und mit dem Sozialamt. Ich habe mit christlichen Werken zu tun, die christliche Sozialwerke betreiben. Die Jugendämter stehen mit dem Rücken zur Wand und wissen nicht mehr wohin mit den Trümmern unserer menschlichen Gesellschaft. Und das sind im Wesentlichen die Kinder. Die Eltern scheiden sich nicht nur, sondern sie gehen Beziehungen ein, die nicht lange halten und die zerstört werden. Und am Ende sind immer die Kinder die Leidenden. Und in Berlin ist man im Moment an dem Punkt, dass die Sozialarbeiter mit Kindern, die nicht in Familien untergebracht werden können, auf dem Sozialamt, auf dem Flur, auf der Luftmatratze schlafen, weil sie nicht wissen, wohin. Wir sind also dabei, unsere Gesellschaft gründlich zu zerstören. Und der Grund dafür ist, dass wir gegen Gott auftreten. Und deswegen ist es viel besser, und da wollen wir morgen eigentlich eher positiv sehen, dass wir nochmal uns klar machen, naja, also mit der Ehe, naja, ach ja, ein bisschen Abwechslung wäre auch schön. Wir werden morgen sehen, wie gut es ist, wenn Gott uns Regeln gibt und dass wir kapieren, dass es gute Regeln sind und dass nach wie vor der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens steht. Gott will uns nicht drängeln und will uns nicht drangsalieren, sondern er will uns segnen, immer. Und ich kann rückblickend sagen, Gott hat mich mit meiner Frau gesegnet, Gott hat mich mit meinen Kindern gesegnet, Gott hat mich mit meinen Enkeln gesegnet. Ich wüsste nicht, was ich noch mehr haben wollte. Und das müssen wir irgendwie kapieren. Gott ist nicht der Spielverderber, sondern Gott ist der, der uns gute Regeln gegeben hat. Jetzt drehen wir das alles mal um und dann sehen wir, wir dürfen für Gott leben. Wir haben konkrete Lebensziele. Da ich nicht ein Zufallsprodukt bin, sondern ein Geschöpf Gottes, kann ich davon ausgehen, dass Gott gewollt hat, dass ich geboren werde, dass Gott auch mir genau die Eltern gegeben hat, die ich haben sollte und dass Gott dann auch einen Plan für mein Leben hatte. Und das kann ich heute rückblickend einfach nur deutlich bejahen. Der zweite Punkt ist, wir sind Leben und zwar geschaffen in seinem Gleichnis. Und 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, dass wir ihm jetzt ähnlich werden sollen. Also Gott ist zum Beispiel ein schöpferischer Gott. Und dieses schöpferische Element hat er in den Menschen hineingelegt, oder? Also wenn du wirklich mal einen Kleingarten kriegst, da wirst du Ideen entwickeln, das ist der Wahnsinn. Also wir wollen Dinge schaffen. Das dritte ist, wir dürfen Verantwortung übernehmen in Ehe, Familie und Gemeinde. Wir sollen uns nicht durch die Natur beherrschen lassen, sondern wir sollen Verantwortung übernehmen, da wo Gott uns hingestellt hat. Wir dürfen Geschlechtsunterschiede als Chance begreifen und leben. Wir machen jetzt eine neue Freizeit auf dem Reiherhals, die heißt zwischen Silber und Gold. Warum? Es gibt kurioserweise christliche Ehen, die gehen nach 25 Jahren kaputt. Das finde ich schade. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen um die Alten kümmern. Ja? Jungfreizeiten gibt es genug. Also man darf kommen, wenn man 25 Jahre durchgehalten hat und noch 25 Jahre vorhat. Und diese Tage, die dienen vor allen Dingen der Rückbesinnung, dass man sich nochmal klar macht, wie gut es ist, dass man den Ehepartner hat. Und ich glaube, wenn man lange zusammenlebt, regt man sich eher auf über den anderen und seine Marotten, die der alle hat, oder man sieht die Stärken des anderen. Also, dass wir Marotten haben und Macken, das hat wahrscheinlich jeder schon gemerkt. Aber es ist die Frage, was ich vertiefe. Ich kann mich aufregen, dass meine Frau anders ist als ich, oder ich begreife es als Chance. Also wenn meine Frau so wäre wie ich, das würde ziemlich verrückt bei uns zugehen. Ich habe einen guten Freund, der beschreibt seine Ehe immer, sie wären eine Mischung zwischen Ordnungsamt und Wanderzirkus. Also die Frau ist das Ordnungsamt, er ist der Wanderzirkus. Und ja, und das knirscht natürlich, ja. Dann kriegst du immer mal ein Knöllchen von deiner Frau und du regst dich oft, dass die immer so nicht verrückt genug ist, ja. Aber wenn zwei Verrückte zusammen sind, das geht selten gut. Also ich will jetzt gar nicht darüber theoretisieren, was wäre jetzt, wenn meine Frau anders wäre. Aber Fakt ist, dass es doch so gut ist, dass Gott zwei Arten von Menschen geschaffen hat. Und dass er in seiner Weisheit sagt, ich werde jetzt von jedem ein Exemplar zusammenstecken in der Ehe. Das ist klar, dass das knirscht, dass wir uns aneinander gewöhnen müssen. Und jeder Mann ist überrascht, wenn er heiratet, dass seine Frau so völlig anders tickt, als er tickt. Also die Überraschung stellt sich heute noch bei mir ein. Und bei meiner Frau glaube ich auch. Wir dürfen eine Kinderwillkommenskultur entwickeln. Wie schön, wenn in einer Gemeinde für Kinder gebetet wird, wenn Kinder willkommen sind. Natürlich wäre es gut, wenn der Lärmpegel so ist, dass man die Predigt noch versteht. Ja? Aber ich sage immer, lieber Kindergeschrei als das Quietschen von Hörgeräten. Ja? Also Kinder müssen einen Platz haben. Ich liebe auch die Alten, ja? Aber wenn Leute eure Gemeinde besuchen, die keine Christen sind, die einfach hier reingucken wollen, und sie sehen alleine, wie ihr mit Kindern umgeht, kann das schon so ein Zeugnis sein, dass sie sagen, also wenn da so eine Liebe zu Kindern ist, dann gehen die wahrscheinlich auch als Erwachsene lieb miteinander um. Kinder sind wertvoll. Kinder sind einfach ein Ausdruck der Güte und Weisheit Gottes. Und es ist so schrecklich, dass wir in Deutschland Kinder töten, bevor sie geboren werden. Also wir laden als Volk so eine große Schuld auf uns. Also WEF und andere antigöttliche Institutionen durchschauen, das habe ich schon gesagt. Wir dürfen unsere Ehen als Bollwerk auf einer sozialen Müllkippe leben. Also ihr mögt ja noch hier ein bisschen gottesfürchtig sein. In Baden-Württemberg ist das, ja, oder? Ja. Aber wenn ihr in den Osten kommt und gerade in den Nordosten kommt, dann werdet ihr erleben, dass familiäre Strukturen im Wesentlichen ausgerottet sind. Und das macht es uns eigentlich sehr leicht, als Christen zu leben, alleine wenn du als Familie auftrittst. Das nötigt den Leuten Respekt ab. Die sagen, ach so, sie sind ja schon so lange zusammen. Ja? Und dann kannst du dein Haus öffnen und kannst sagen, hey, 8:30, Frühstück, kommt einfach mal zu uns. Wir können miteinander reden. Ihr dürft an unserem Leben teilnehmen. Wir hatten früher meine Nachbarin, das war auch noch die Deutschlehrerin unserer Kinder, und meine Kinder, Papa, lad die dich auch noch ein. Ich sage, die ist unsere Nachbarin. Wir laden die mal zum Abendbrot ein. Wir sagen, ihr sollt alte Sachen anziehen und bei uns fliegt immer mal was um und dann haben wir da gesessen mit unseren 6 Kindern. Eine Saftglas flog in die Richtung und der Senfbecher rollte bei ihr direkt auf den Schoß. Und das war eben so wie immer. Und sie saß da und dann habe ich gedacht, na, die Frau ist gegen 19.30 Uhr bedient. Aber die ging nicht. Herr Günschel, haben Sie auch noch ein Wohnzimmer? Ja, habe ich auch noch. Und dann saßen wir da bis 22.30 Uhr. Und dann habe ich die endlich da so in die Richtung Ausgang bewegt. Und als sie kam, kam sie alleine. Ich habe sie gefragt, Frau Schreiber, wo ist Ihr Mann? Da sagt sie folgenden Satz, das ist nicht ausgedacht, das ist wirklich passiert. Sie sagt zu mir, Herr Günschel, mein Mann, der spielt heute den ganzen Abend mit meinem Ex-Mann Doppelkopf. Ja, da ist mir nichts mehr eingefallen. Ich wollte schon irgendwas Witziges sagen, aber mir ist nichts Witziges. Also war die Frau alleine bei uns den ganzen Abend. Und dann, als sie 22.30 Uhr geht und sie steht in der Tür und sie ist eine sehr intelligente Frau, dann fasst sie den Abend für sich so zusammen, guckt mich an, will mir eigentlich auch Wiedersehen sagen, aber sagt zu mir folgenden Satz. Herr Günschel, ich war jetzt einen Abend in Ihrer Familie. Darf ich Ihnen mal was sagen? Ich sage, legen Sie los. Sie haben den Himmel auf Erden. Ja, ich sage, Sie haben den Senf auf dem Rock. Sie haben den Himmel auf Erden. Und sie hat genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie brauchte 4 Stunden, um rauszukriegen, dass wir glückliche Menschen sind. Und aus ihrem Satz sprach Traurigkeit und Neid. Die erste Beziehung im Eimer, den zweiten Mann, den sie jetzt geheiratet hat, der ist jetzt dement, den führt sie durchs Dorf. Und immer wenn wir uns treffen beim Spazierengehen, dann bleibt sie stehen, heute noch stehen, wir reden miteinander. Und dann kommt immer so eine Spitze, na wie geht's Herr Günschel? Lieben Sie immer noch Ihre Frau? Na ich sag nur vormittags. Ja, ich sag, was wollen Sie denn hören von mir? Wir streiten uns auch, wenn Ihnen das gut tut. Und übrigens mein Sohn, der heute aussieht, das war unser Eheseelsorger. Also wenn wir schon mal so ein Gespräch hatten, wo wir nicht so 100% übereinstimmend waren, dann ging die Tür auf, dann kam der rein und sagte, Papa, Mama, ich gebe euch 7 Minuten, dann ist hier wieder Frieden. Dann haben wir stramm gestanden und der kommt jetzt nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich gebe euch 7 Minuten. In 7 Minuten kannst du die meisten Probleme lösen. Wir dürfen für den Herrn leben. Und damit möchte ich gerne schließen. Wir haben eine Verheißung. Dies habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und das ist genau das, was sich heute vor unseren Augen bietet. Wir haben in der Welt Drangsal. Also die Welt hat Drangsal. Wir haben in der Welt Drangsal. Aber Gott ist eben ein Optimist. Er sagt, ich habe die Welt überwunden und ich werde euch in die Lage versetzen, dass ihr in dieser völlig durchgeknallten Welt eine vernünftige Ehe nach biblischen Prinzipien leben dürft. Und alleine dadurch seid ihr ein Zeugnis. Da musst du gar nicht eine große evangelistische Predigt loslassen. Ihr seid auch verheiratet da hinten, ihr zwei, ja? Ja? Ihr müsst einfach nur eure Nachbarn einladen. Ihr müsst die einfach nur einladen. Ehrlich sein. Seid ihr, ja? Das zählt nicht. Da müssen schon welche sein, die so tätowiert sind und so einen Hahnenkampf haben und so. Irgendwas. Ja, macht das doch. Das ist Evangelisation. Wie sollen die Leute denn euch kennenlernen? Wie ihr tickt, wie ihr miteinander lebt? Das kann ich euch nur empfehlen. Also öffnet eure Häuser. Und die Leute warten drauf. Also bei uns macht das keiner. Also immer, wenn wir unsere Nachbarn anquatschen und sagen, ey, 8:30, Frühstück, kommt doch zu uns, ja, dann sagen die immer, Herr Klaus, wir waren ja schon mal bei dir. Ja, ich sage, ich habe inzwischen wieder eingekauft. Also, ja, 2-mal geht nicht. Na, ich sage, du kannst dich auch gerne von anderen Leuten einladen lassen, aber wenn die dich nicht einladen, dann kommt doch zu uns, das wird lustig. Ja. Vielleicht nochmal zum Schluss Psalm 2. Auch wenn es negativ klingt. Aber es klingt ja nicht für uns in der christlichen Gemeinde negativ, aber es ist so eine treffende Beschreibung, wie die Leute heutzutage ticken. Denn sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Genau das sagen die Leute. Wir wollen diese Beschränkung nicht. Ja? Wir wollen doch Freiheit. Mein Bauch gehört mir. Da denke ich immer, niemand nimmt dir deinen Bauch weg, ja, aber lass doch das Kind da drinnen leben, ja. Und dann habe ich einen Vers gelesen, mit dem schließe ich jetzt, Hosea 11. Der ist die göttliche Antwort auf dieses Zitat hier in Psalm 2. In Hosea 11 findet ihr in Vers 4 folgenden Vers. Mit Menschenbanden zog ich sie. Mit Seilen der Liebe. Da findest du genau diese beiden Ausdrücke. Die Menschen empfinden die Bande von Gott als lästig und sie wollen sie zerreißen. Aber Gott sagt, ihr habt mich nicht richtig verstanden, denn die Seile, die ihr loswerden wollt, das sind meine Seile der Liebe. Und das müssen wir den Menschen irgendwie klar machen, dass wenn Gott Bande macht, geht hier schon mal jemand bowlen? Also wenn du anfängst mit bowlen, dann gibt es Bowlingbahnen, da kannst du rechts und links so einen Zaun hoch machen, dann kommt die Kugel trotzdem noch da unten an. Ja? Und ich glaube, das sind Menschenbande. Ja? Wenn wir leben wollen, dann macht Gott schon mal die Bande hoch, damit wir ankommen am Ziel. Und dann müssen wir uns als Kugel nicht aufregen, dass wir da nicht in die andere Bahn gehen können. Gott gibt uns Leitplanken, aber dann gibt er uns auch Seile der Liebe. Das sind doch keine Seile, mit denen er uns aufhängen will oder uns schaden will. Und damit ist es gut, dass wir wissen, wie da draußen die Welt tickt und was wir daraus für Schlüsse ziehen, wie wir in der Gemeinde, unserer Ehe, fröhlich, aber lebendig leben können. Und da würde ich gerne morgen weitermachen.